Hallo, hier ist der Equal Care Podcast, der dir alle zwei Wochen neue Impulse für deine gleichberechtigte und feministische Elternschaft liefert. Ich bin Hannah Drexler. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und systemische Beraterin und selbst Mama von drei Kindern. Zusammen mit meinem Mann lebe ich von Beginn unserer Elternschaft an ein 50-50-Modell. Das heißt, wir teilen uns Erwerbs-, Haus- und Care-Arbeit zu gleichen Teilen auf. Hier gibt es ganz konkrete Tipps für mehr Equal Care sowie neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und dass ich heute ein besonderes Interview mit dir teilen darf, das ich mit Stefanie Lohaus geführt habe. Stefanie ist Journalistin und Autorin. Sie ist Mitbegründerin des Missy-Magazins, Redakteurin des feministischen Blog-Kollektivs 10 nach 8 auf Zeit Online und sie ist Mitglied der Geschäftsführung der EAF Berlin, Diversity in Leadership. Und Stefanie hat zwei Bücher geschrieben, eins zusammen mit ihrem Mann, das heißt Papa kann auch stillen und ist 2015 erschienen. Und eins, das heißt Stärker als Wut und das ist im Herbst 2023 erschienen. Ich habe sie wegen beider Bücher in den Podcast eingeladen. Papa kann auch stillen hat mich und meinen Mann sehr inspiriert zu unserer gleichberechtigten Elternschaft. Deswegen war es eine besondere Freude, Stefanie mal persönlich kennenzulernen. Und Stärker als Wut ist auf jeden Fall auch ein sehr empfehlenswertes Buch und du wirst in diesem Gespräch ein bisschen mehr dazu hören. Und bevor es gleich losgeht, noch kurz der Hinweis, dass diese Folge unterstützt wird von Love Every. Love Every bietet Spielzeugsets für Kinder zwischen 0 und 4 Jahren an, die genau auf die Entwicklungsstufe des Kindes zugeschnitten sind. Es gibt also für die verschiedenen Entwicklungs- und Altersstufen passende Spielboxen mit mehreren Spielzeugen, die sich aber auch zum Teil kombinieren lassen beim Spiel. Die sind alle aus nachhaltig angebautem Holz, aus Biobaumwolle, aus ungiftigen Farbstoffen und sicheren Kunststoffen hergestellt. Und wenn du wissen willst, was dein Kind gerade interessant finden könnte, schau dir die Spielzeugsets unbedingt mal an. Den Link tue ich in die Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude bei dem Gespräch mit Stefanie Lohaus. So, liebe Stefanie, willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute sprechen.
Und ich habe es dir schon im Vorgespräch verraten, dass wir wollen zwar heute über dein aktuelles Buch sprechen, aber es gibt ein anderes Buch, was mich und uns in unserer gleichberechtigten Elternschaft sehr geprägt hat oder ja beeinflusst, inspiriert hat, nämlich Papa kann auch stillen, was du zusammen mit deinem Mann geschrieben hast, ein Erfahrungsbericht über gleichberechtigte Elternschaft. Und das muss irgendwie auch ein glücklicher Zufall gewesen sein. Ich glaube, es ist 2015 erschienen, ne? Und 2015 war ich schwanger mit unserem ersten Kind und wir waren sozusagen in dem ja Auseinandersetzungsprozess mit dem, was für uns eigentlich eine gleichberechtigte Elternschaft bedeutet. Wir hatten vereinbart, dass wir beide Erwerbsstunden reduzieren, hatten aber auch noch nicht so genau festgenagelt, ne, wie genau 50-50 eigentlich oder ob 50-50 oder nicht ganz 50-50 und so. Und da haben wir, ich erinnere mich daran, wie wir dieses Buch gemeinsam gelesen haben, mein Mann und ich. Und das hat uns auf jeden Fall inspiriert, weil es in unserem Umfeld einfach keine Vorbilder dafür gab. Und ja, deswegen würde mich sehr interessieren, vielleicht einmal kurz, wie kam es zu dem Buch? Aber auch, wie blickst du denn eigentlich heute, einige Jahre später, auf dieses Thema gleichberechtigte Elternschaft?
Genau, zu dem Buch kam es im Grunde aus demselben Grund, wie das, was du gerade beschrieben hast. Also, dass es kaum Informationen zu dieser Thematik gab, ne? Also, es gab irgendwie ein Buch, das ich gefunden habe, auch von einem amerikanischen Paar. Und das war es so ungefähr. Es gab auch wenig im Internet so. Und dann hatte ich damals Zeit Online eine Kolumne angeboten zu diesem Thema. Und dann haben wir eben angefangen, nach der Geburt unseres Sohnes, wo wir uns entschieden hatten, das eben so handzuhaben, der ist 2012 geboren, daraus eben ein Buch zu machen. So, und genau, so ist das entstanden. Also genau diese, und ich meine, auch immer noch gibt es nicht wahnsinnig viel Literatur dazu. Es liegt tatsächlich auch daran, dass zwar journalistisch ganz gerne über das Thema geschrieben oder gesprochen wird, aber dass diese Bücher ja gar nicht so einen großen Absatzmarkt haben. Also ich erinnere noch, dass wir Lesungen hatten und da saßen dann eben meistens 3 bis 4 Paare, mehr oder weniger schwanger. Und das war es dann auch so ein bisschen. Und das fand ich schon auch ernüchternd, muss ich sagen, ne? Also, dass wir doch eine sehr kleine Gruppe nach wie vor sind, die das so handhabt und die sich da so viel Gedanken darüber macht. Genau, und wie blicke ich heute auf das Thema? Ja, also ich würde sagen, ich bin sehr froh, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben. Wir haben dann noch ein zweites Kind bekommen, 2016, tatsächlich im November, unsere Tochter. Und wir ja, machen das bis heute 50-50. So, wir haben eben festgestellt, dass es manchmal Lebensphasen gibt, wo das, ja, wo es mal in die eine oder in die andere Richtung sich verändert. Also zum Beispiel, als ich mein Buch geschrieben habe, hat Tobi mehr Sorgearbeit übernommen. Jetzt gerade ist Tobi in der Prüfungsphase, der wird Lehrer. Jetzt übernehme ich mehr Sorgearbeit, ne? Aber das sind dann natürlich ein paar Monate, wo das sich dann mal anders darstellt. Und das, was ich damals in dem Buch geschrieben habe, dass das irgendwie auch aus ökonomischen Gründen sinnvoll ist, weil keine Person ihre berufliche Laufbahn aufgeben muss, hat sich genauso bewahrheitet. Also wir haben beide quasi eben ja so etwas wie Karrieren oder wie man das auch immer nennen möchte, die stabil sind, ne? Und ich glaube jetzt eben, wenn wir jetzt unsere Einkommen zusammenschmeißen, dann sind wir bei einem, also wir haben keine jetzt, ne, super krassen Managerjobs oder so, aber zusammen verdienen wir das schon. So, also wenn man sich jetzt vorstellt, so eine Führungsperson in einem Großunternehmen, die irgendwie sechsstellig verdient oder so, das haben wir halt dann zu zweit, aber eben mit Teilzeitjobs, ne? Im Endeffekt, wir arbeiten beide auch nicht Vollzeit.
Ja, das ist doch auch immer wieder schön zu hören, weil mir ist es auch am Anfang, als wir über das Thema gesprochen haben und da so mit angefangen haben, hatte ich auch immer das Gefühl, alle fragen sich nur, wie lange wir das sozusagen so machen würden. 50, also 50-50 aufzuteilen. Und genau, wir machen das ja jetzt auch 8 Jahre. Unser großer Sohn ist so alt wie eure Tochter. Und genau, also ich würde auch sagen, es gibt überhaupt, also man kann es sich gar nicht mehr anders vorstellen, ne? Und genau dieses, diese Ersetzbarkeit sozusagen auch herzustellen oder sich da sozusagen ja abwechseln zu können, sozusagen ist ja auch einer der größten Gewinne, würde ich sagen. Aber ja, es fehlen immer noch, glaube ich, auch viele Vorbilder und dieses ja, darüber sprechen, um andere zu inspirieren. Insofern, ja, du hast mich inspiriert oder uns inspiriert und genau, ich versuche das ja auch hier im Podcast zu tun, andere sozusagen dazu zu ermutigen. Gibt es was du denn Paaren raten würdest, die heute in nächster Zeit Kinder bekommen? Worüber sollten die rechtzeitig sprechen, wenn sie es gleichberechtigt vorhaben?
Naja, ich glaube, man kann nicht früh genug damit anfangen, darüber zu sprechen. Also im besten Fall sollte man schon darüber sprechen, bevor sich ein Kind anbahnt, sag ich mal. Also das ist einfach Teil von dem Lebenskonzept, ne? Und ich glaube, da kann man auch ganz gut herausfinden, wie man gegenseitig tickt. Also wir wissen ja aus Studien, dass ja Frauen oder weiblich sozialisierte Personen eher noch ein Interesse auch an Gleichberechtigung haben und gleichgestellten Modellen. Und ja, und wenn man solche, also ne, wenn man sozusagen einer Person, die sich da, also einem Partner, einem männlich gelesenen, sozialisierten Partner, die Möglichkeit geben möchte, sich damit auseinanderzusetzen, dann dauert das auch seine Zeit. Und ich finde, man kann das nicht früh genug machen. Also tatsächlich war das auch schon so, dass ich mit Tobi sehr früh angefangen habe, darüber zu reden. Also schon bestimmt 2 Jahre, bevor ich schwanger geworden bin. So. Und genau. Und damit das auch einfach, ja, damit man dann nicht plötzlich in der Situation ist, wo man merkt, okay, wir wollen ja eigentlich ganz verschiedene Sachen. Und auch wenn auf dem Papier alle für Gleichberechtigung sind und gegen Sexismus und so weiter, wie das dann genau aussieht, stellt sich dann in der Partnerschaft nochmal anders dar. Und jetzt auch mit 9 Jahren, 9 Jahre später sozusagen, kenne ich ja auch einige Paare, die Probleme haben oder die sich auch trennen. Und das hat auch nicht selten etwas mit genau dieser Thematik zu tun, dass es eben nicht zur Zufriedenheit von allen beiden Beteiligten gelöst wurde.
Ja, die Erfahrung haben wir auch genauso gemacht, dass wir auch sehr früh darüber gesprochen haben. Da muss ich jetzt schon an dein neues Buch denken, weil es ja auch mit dir und deiner Biografie zu tun hat, warum du, ne, rechtzeitig das Thema auf den Tisch gebracht hast. Und so war das bei mir auf jeden Fall auch. Also mir begegnet auch viel, dass Frauen sich sozusagen wundern, warum ich da so früh drüber nachgedacht habe und, ne, dass sie sozusagen einfach nicht getan haben. Mein Podcast heißt ja Equal Care. Ich habe gerade den Haupttitel umbenannt. Impulse für eine feministische Elternschaft. Und ich habe mich gefragt, was du unter einer feministischen Elternschaft verstehst.
Das ist eine gute Frage. Ich habe das für mich ehrlich gesagt noch nie so wirklich durchdefiniert. Ich würde halt sagen, ich bin Feministin und ich bin Eltern. Und ich glaube, dass sich das sozusagen aus diesem Sinne gar nicht auseinander dividieren lässt, ne? Aber ich habe nicht so ein spezifisches Modell, dem ich jetzt folge. Ich glaube, was mir generell wichtig ist, ist eben tatsächlich meine Kinder quasi möglichst offen in Bezug auf Geschlechterstereotypen zu erziehen. Allerdings ist mir auch wichtig, das jetzt nicht, ich sag mal, mit dem Holzhammer sozusagen, ne, die Gesellschaft ist halt so, wie die ist, und die Kinder müssen sich ja auch in der Gesellschaft zurechtfinden. Und nehmen da natürlich sehr viele Einflüsse mit, aber dass man natürlich immer auch Alternativen aufgezeigt hat, also mittlerweile ist das ja eh schon, weiß ich nicht, sind die halt so alt, ne? Dass diese Frühprägung ist ja quasi vorbei. Also dass man sozusagen, genau, aber immer auch einen Möglichkeitsraum aufzeigt, der auch anders sein könnte. Und dass man auch mit den Kindern spricht über Sexismus, also wenn man ihn wahrnimmt, auch unter den Kindern, ne? Also nicht nur über Sexismus, sondern auch über alle Formen von Diskriminierung, also was ich zum Beispiel oft, also so Sachen, die mich schockiert haben bei den Kindern, ist sowas wie Bodyshaming oder Ableismus natürlich, ne? Also so, und dass man eben das, solche Themen auch dann immer anspricht, wenn da irgendwie Schimpfworte benutzt werden oder ein Kind oder ne, ausgegrenzt wird oder so. Das andere ist, glaube ich, was ich auch darunter fassen würde, ist ein, also ich habe jetzt keinen anti-autoritären Erziehungsstil, würde ich sagen, aber ich, also schon eben, also einen kooperativen Erziehungsstil vielleicht, ja, oder ja, also auf sowas wie Adultismus vielleicht auch zu achten, ne? Also zu gucken, okay, wie ist meine Beziehung zu dem Kind und wo muss ich Grenzen setzen, aber wo kann das Kind sein Leben eben auch gestalten und die Wünsche des Kindes auch zu beachten. Genau. Und ich glaube, dass es bisher, würde ich jetzt sagen, wir sind ja noch vor Pubertät alles, aber auch geht es mir ganz gut damit, so wie wir das gemacht haben. Zumindest hat mir die Klassenlehrerin unseres Sohnes neulich gesagt, dass sie erstaunt ist, wie sozial kompetent und beliebt mein Sohn ist, insbesondere zu den Mädchen. Also, dass er mit Mädchen auch befreundet ist. Also auf solche Sachen habe ich immer geachtet, ne? Dass sie eben Freundschaften haben, die nicht nur im eigenen Geschlecht sind. Genau. Dann natürlich auch sowas wie, ne, queere Identitäten erklären oder, also wir sind ja in Berlin-Neukölln, hier gibt es tatsächlich auch queere Kinder, die offen in den Schulen queer sind und so weiter. Also es ist jetzt hier nicht so ungewöhnlich. Gibt sogar ein drittes Pronomen im Englischunterricht. Aber das hier natürlich die Bubble.
Ja, das finde ich spannend und genau für mich, deswegen habe ich es ja auch, nenne ich es ja auch Impulse für feministische Elternschaft. Ich sehe da auch kein fertiges Konzept, sondern irgendwie einen Denkraum, der viele Themen umfasst, aber sozusagen sich das immer wieder zu fragen, ne, was ist eigentlich sozusagen diese feministische Haltung in meinem Elternsein? Genau, die betrifft den Kontakt zu den Kindern, das hat was mit der Partnerschaft zu tun, aber genau auch alles, ich meine, wir Eltern bewegen uns ja auch in verschiedenen sozusagen größeren Räumen wie genau Schule, Kitas und so weiter. Und überall begegnet einem ja auch ja das patriarchal geprägte System und sich irgendwie immer wieder so ein bisschen dazu zu positionieren. Ne? Das finde ich ist auch, also einem werden ja im Grunde, weil es so viel um Rollenzuschreibung und diese Stereotype irgendwie auch geht und wir nun mal als Mütter und Väter damit sehr konfrontiert sind, finde ich, ist es ja auch sowas, wo genau man sich immer wieder irgendwie mit dieser Position sozusagen verorten kann und irgendwie merkt, wie politisch das Private letztendlich an dieser Stelle ist. Ne?
Ja, was ich glaube ich auch
Ja.
noch wichtig finde, ist für die Kinder einzustehen. Also zum Beispiel, wenn die solche Erfahrungen machen von außen, ne? Zum Beispiel hat mal eine Erzieherin meiner Tochter mal zu ihr Zicke gesagt. Und dann hat meine Tochter das zu Hause erzählt und dann habe ich halt ein Gespräch gesucht und gesagt, dass ich das nicht möchte. Und dass das für das Kind auch schlimm ist, ja. So.
Ja. Ja, dein aktuelles Buch heißt Stärker als Wut, wie wir feministisch wurden und warum es nicht reicht. Und ja, ich habe gerade schon angekündigt, es ist auf jeden Fall, kann man darin auch viel über deine Biografie lesen. Magst du einmal sagen, worum es in diesem Buch geht?
Genau, also das Buch, also was ich gemerkt habe, also auch schon wieder eine Leerstelle sozusagen, wie
Ja,
bei
auch
meinem
wieder ein
ersten Buch.
Erfahrungsbericht.
Genau, ich glaube, ich habe gar nicht so sehr diesen Drang, Bücher zu schreiben die ganze Zeit. Das ist ja so zwei Bücher in jetzt eben irgendwie 10 Jahren oder so geschrieben. Aber wenn ich eine Leerstelle sehe, dann denke ich, ach, das könnte ich doch jetzt mal machen und dann macht mir das auch Spaß. Und die zweite Leerstelle, die ich gesehen habe, die betraf eben die feministische, das Wissen um die feministische Bewegungsgeschichte, sag ich mal, in Deutschland. Und dazu gibt es natürlich historische Forschung, allerdings auch nicht viel. Es gibt Archive, das sind aber, die sind, es gibt jetzt mittlerweile auch das digitale Deutsche Frauenarchiv, das ist eine ganz tolle Webseite, auf der man sich mal umschauen kann. Aber die meisten Archive befinden sich eben ja, in kleinen Räumen, sind selten zugänglich, nicht, noch nicht mal unbedingt, also, ne, oder durchsortiert, also, also, ne, es gibt zwar Materialsammlungen, es gibt auch Archive, also ich will das jetzt nicht kleinreden, aber da wird eben nicht besonders viel Ressourcen reingesteckt, leider. Und dann gibt es wenige Bücher, die sich dem Thema annehmen und die sind eben meistens sehr wissenschaftlich. Und genau, und so wissen wir kaum etwas darüber, ne? Wir kennen irgendwie Alice Schwarzer oder wir kennen die Sternenkampagne 1972, nur so grob. Also manche kennen noch den Tomatenwurf, also der Startschuss der Frauenbewegung hier in Berlin. Und das war's. Und das Buch war die Idee eben, ja, ich sag mal, ein durchaus subjektiv gefärbten und nicht vollständigen, weil anders geht's nicht, auf 250 Seiten, Überblick zu geben darüber, was die neue Frauenbewegung, wie man sie nennt, und ich nachher nenne ich sie dann feministische Bewegung, weil sie sich ja auch verändert von 68 bis heute sozusagen, bewegt hat, welche Konflikte es gab, welche Themen es gab, wie sie sich verändert hat. Und das habe ich dann sozusagen parallel gesetzt, einmal mit meinem persönlichen feministisch werden. Also auch, um das nochmal so ein bisschen nachzuzeichnen, weil ich glaube, dass das irgendwie immer ein bisschen ähnlich abläuft bei allen Menschen, die sich politisieren vielleicht sogar, also nicht nur auf Feminismus bezogen. Und das andere, was ich auch noch mir angeschaut habe, ist, wie hat sich denn Gesellschaft tatsächlich verändert, ne? Also was ist denn wirklich passiert, also, und das fand ich tatsächlich auch sehr spannend, weil man zum Beispiel erkennt, dass in den Zeiten, in denen Aktivismus recht sichtbar und stark war, sich die Situation aber gar nicht verändert hat wirklich dadurch, ne? Sondern erst 20 Jahre später sind dann Dinge wieder ins Rollen gekommen. So, also, und es ist dann doch auch ein bisschen, das hat mich schon relativ schockiert, wie lange es gedauert hat, bis überhaupt Dinge ins Rollen gekommen sind nach 68. Also, 30
Ja,
Jahre.
und absolut. Ich finde auch, mir hat das einfach nochmal gezeigt, was sich aber auch alles so bewegt hat, was wir vielleicht teilweise sehr selbstverständlich, als selbstverständlich empfinden.
Ja.
Ja, gibt es da Errungenschaften dieser Bewegung, der feministischen Bewegung, die für dich auch besonders wichtig waren, beziehungsweise vielleicht auch aus dieser Perspektive von Elternsein, die wir eigentlich ganz selbstverständlich sehen. Was würdest du da sagen, sind da so die wichtigsten Errungenschaften?
Ja, also ich finde das immer schwierig, so auseinander zu dividieren, ne, das Elternthema also das ist mir auch nochmal deutlich geworden, was für ein zentraler Bestandteil das der feministischen Bewegung von Anfang an ist. Also genau dieses Thema Sorgearbeit Und aus meiner Sicht auch das bisher am wenigsten geklärteste, ne? Also dieses Thema unbezahlte Care Work, das scheint für mich schon fast so ein, ja, ein Schlüsselthema zu sein, an das wir gesellschaftlich, also das wirklich auch extrem schwer zu lösen ist, weil der Fehler sozusagen so tief im System verankert ist, also in unserer Arbeitswelt und der Art und Weise, wie Geld verteilt wird. Und das ist bis heute einfach das, also das, was noch, also drumherum ändert sich ganz viel und es verbessert sich vielleicht auch, aber eben auch nicht für alle gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen. Aber eigentlich müsste man das System wirklich ändern, ne? So. Und genau, und dieses Thema Erwerbsarbeit, ne, Kinderbetreuung und so weiter ist ja eben eines der Startthemen der Frauenbewegung mit der Kinderladenbewegung. Und wenn wir da jetzt darauf schauen, was hat sich verbessert, dann kann man natürlich schon sagen, dass es jetzt wesentlich mehr Kinderbetreuung gibt, die auch wesentlich, ja, also nicht überall in Deutschland ist das ja sehr verschieden, aber in Berlin ist es ja wirklich relativ komfortabel. Es gibt einen Anspruch auf einen Kita-Platz ab 2 Jahre. Es wird komplett übernommen, die Kosten, ne? Solche Themen. Also das wäre früher nicht denkbar gewesen. Ich sehe immer noch ein Thema, was ist, wenn die Kita vorbei ist? Also das ist das größere Thema gerade. Also das finde ich schon auch hier in Berlin wieder relativ komfortabel. Meine Kinder gehen beide in eine Ganztagsschule, die bis 16 Uhr geht. Aber du glaubst nicht, wie oft der Unterricht eher endet oder irgendwie ausfällt. Also das wäre in anderen Ländern tatsächlich nicht möglich,
Da
ne?
ist eher die Qualität
Total
die Frage,
absurd.
ne? Wir haben vielleicht bestimmte Quantitätsmaßstäbe dann geschafft, aber genau, eigentlich müssen wir jetzt mehr auf die Qualität auch gucken, ne? Was bedeutet das eigentlich?
Genau. Genau. Dann haben wir das Thema, ich finde, Equal Care und Equal Pay geht auch irgendwie zusammen, ne? Also wie lässt sich eigentlich nicht voneinander trennen? Und da haben wir natürlich auch sehr große Fortschritte erzielt, also in Bezug auf, vor allem in Bezug auf das Thema, ja, in welche Berufe gehen Frauen, also, ne, und in welche Positionen kommen sie da? Sie kommen natürlich, also wenn wir die Zahlen angucken aus den 80ern noch, da haben wir in der Wissenschaft, in den Medien, in der Politik und so weiter immer so Frauenanteile von 2, 3%. Also wirklich in Führungspositionen. Und jetzt sind wir bei diesen 30% überall, ne? Und das finde ich aber auch sehr spannend, weil es scheint zu stagnieren bei diesen 30%, 25%, 30%. Das stagniert es einfach seit Jahren. So, mehr kriegt man irgendwie nicht hin. Wo wir auch Fortschritte haben, aber langsamer ist jetzt das eben Stereotype und welche Berufe wählen Menschen, ne? Auch das ist immer noch sehr arg gegendert. Ja, und ich meine, bei diesem ganzen Thema, was wir uns so sehr wünschen, ne, dass man zum Beispiel einfach die Arbeitszeit für alle reduziert, es wird debattiert. Ich fand, da war ich ja tatsächlich sehr bei der GDL, bei der Gewerkschaft der Lokführer, weil ich dachte, ah cool, vielleicht ist das mal so eine Präzedenz, einfach die Arbeitszeit zu reduzieren. Aber ich glaube, ja, da ist ja jetzt noch nicht so viel passiert und im Hinblick auf die demografische Entwicklung und so weiter frage ich mich auch, ob man damit durchkommt, ne? Das wäre natürlich immens wichtig. Und in Unternehmen kann man schon sagen, dass es natürlich immer mehr Unternehmen gibt, die sich aufgrund dieses Fachkräftemangels auch mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Sie wollen ja Arbeitskräfte halten. Aber auch da ist natürlich noch Luft nach oben, muss man sagen.
Das heißt, genau, es hat sich viel bewegt, aber irgendwo stecken wir so ein bisschen fest. Ist das sozusagen unser aktuelles Empfinden? Weißt du, müssen wir vielleicht einfach noch ein bisschen rauszoomen? Was glaubst du, wie wir sozusagen in 10 Jahren vielleicht auf heute gucken? Also wenn du auch sagst, ne, du hast ja gesagt, du hast auch so beobachten können, wie lange dann bestimmte Prozesse eigentlich doch immer gedauert haben. Ja, wie blickst du da sozusagen drauf, auch auf aktuelle Forderungen? Also genau, dieses Thema Equal Care, Equal Pay. Was müsste da sozusagen sich bewegen, damit wir noch mehr Wahlfreiheit letztendlich für unsere Lebensmodelle erhalten?
Ja, ich finde das momentan sehr schwierig, dazu zu sprechen, weil ich die politische Situation auch so schwierig finde und schwierig zu beurteilen finde, wie die weitergeht, ne? Also ich glaube, ein Riesenproblem, das wir momentan haben, ist, dass alle progressiven, also nicht alle, aber alle progressiven Sachen, die Geld kosten, ja, sagen wir mal so, ja quasi aufgehalten werden innerhalb der Ampelkoalition durch Haushaltsbremse. Also, ne, diese Dinge kosten ja einfach Geld. Und wenn man das Geld nicht ausgibt, dann passiert auch nichts. Also im Gegenteil, ich sehe jetzt hier ich sehe hier Personalabbau und solche Themen. Wir bräuchten aber mehr Personal. Ne? Also wir wissen auch nicht so ganz, also es braucht ja viel, wir haben ja einfach zum Teil das Problem, dass es gar nicht so sehr der politische Wille ist, sondern der Personalmangel, das Thema Kinderbetreuung erschwert. Und genau, und anstatt dass man da reingeht und Offensiven macht und die Arbeitsbedingungen verbessert, wird dann das Konzept so umgestrickt, dass es irgendwie mit weniger Personal gehen muss. Und dann landen die Leute natürlich im Burnout. Also ich verstehe nicht, wie die Menschen sich das vorstellen. Also da sehe ich gerade überhaupt keine Lösung, sondern eher wieder ein Zurückrollen, Verschlechterung. Vielleicht muss es einfach wieder noch schlimmer werden, damit es dann Proteste gibt oder was auch immer. Das andere Thema, was mir Sorgen macht, wo ich mich eben frage, wie wird das jetzt weitergehen, ist auch das Thema Rollen-Backlash. Ich bin mir immer nicht sicher, wie man das einordnen soll. Ich neige nicht dazu, aus jedem Internetphänomen gleich eine gesellschaftliche, große Tendenz abzuleiten, ne? Also sowas wie Tradwives und diese ganzen Nummern, ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass das für eine große Gruppe von Menschen so interessant ist, dass sie irgendwie, dass das ein richtiger Trend ist. Also auch wenn man sich jetzt so Retraditionalisierung nach dem Zweiten Weltkrieg oder sowas anguckt, dann glaube ich auch nicht, dass das wirklich jetzt ein Trend war, der von Frauen ausging, ja, sich so also freiwillig Hausfrau zu sein. Also für manche schon mit Sicherheit oder vielleicht interessant oder begehrenswert, aber ja, kann es mir nicht vorstellen. Aber natürlich gibt es das, ne? Und wir sehen das eben, dass das, wenn entsprechende politische Parteien an die Macht kommen, sich dann auch andere Parteien, die eh konservativ sind, auf diesen Zug draufschmeißen und das noch verstärken. Selbst und da muss dann gar nicht die AfD an die Macht kommen, da reicht dann eben auch die CDU, CSU, wieder konservativer zu werden. Genau, das sind gerade so Tendenzen, wo ich unsicher bin. Ja, wie stark wird das noch? Ja.
Ja, das Thema Backlash kommt ja auch in deinem Buch vor, und da habe ich mich auch gefragt, also, oder kann man das so sagen, dass das im Grunde ein bisschen so Wellen förmig sozusagen, ne, die Veränderung sich bewegt und es geht vor und es geht wieder zurück und das ist so ein bisschen wie so eine natürliche Gegenbewegung und dann geht es aber auch wieder weiter. Hast du dafür noch
Ja,
ein
also was,
Beispiel vielleicht, wo wir das erkennen können, auch aus der Geschichte eben?
ja, also was ich finde, ist, dass es weniger so eine geradlinige Welle ist, sondern dass es verschiedene Wellen gibt. Also man hat so wie so, vielleicht eher wie so Spiralen oder sowas. Also ich muss eher an so eine Art DNA-Spiralen denken, ne, weil eben die Wellen beschreiben eher, wie ausgeprägt ist der Aktivismus. Man redet ja oft von erster, zweiter, dritter, vierter Welle, um die verschiedenen Phasen des Aktivismus zu beschreiben. Und tatsächlich stimmt das auch nicht so ganz. Ich habe zum Beispiel herausgefunden jetzt, dass zum Beispiel die migrantische Frauenbewegung oder die schwarze Frauenbewegung, die waren in den 90ern viel aktiver als die weiße oder ne, so Frauenbewegung, die viel mehr Sichtbarkeit hatte. Aber dadurch, dass die nicht so sichtbar waren, fallen die dann so raus. Deswegen versuche ich das immer zu sagen. Also dass das so, also dass das nicht heißt, da ist dann nichts los, sondern vielleicht ist es nur nicht sichtbar. Und dann haben wir halt diese gesellschaftlichen Trends, die so ein bisschen gegenläufig sind und da können wir gleichzeitig Verbesserungen haben in einem Bereich oder einen Fortschritt in einem Bereich und eine Verschlechterung in einem anderen Bereich. Also wenn zum Beispiel jetzt Paragraph 219a abgeschafft wurde, dann ist das ein Fortschritt für reproduktive Rechte, ne? Aber wenn gleichzeitig eben irgendwie in Thüringen die Kitas nicht bis 16 Uhr besetzt werden können wegen Personalmangel, dann haben wir hier eine Verschlechterung zu sehen. Und ich glaube, man muss das so ein bisschen kleinteiliger sich angucken.
Ja.
So.
Also
Ja.
es passiert einfach an den verschiedenen Stellen ganz viel parallel und immer mal wieder
Ja.
bewegt das was für mehr oder mal für weniger. Ja, das ist
Ja.
auch, finde ich, einfach auch interessant. Also das zeigt ja auch die Komplexität, ne? Und dass das sozusagen chaotischer ist, das Veränderung, und das wissen wir eigentlich auch aus dem Leben, das wir selber führen oft, ne? Dass das eben ja ein Durcheinander ja irgendwie auch braucht. Bis es sich wieder klärt und irgendwo wieder was zu erkennen ist, aha, hier ist ein Entwicklungsschritt passiert,
Ja,
kann
und
man
es
vielleicht als
passieren
Eltern ganz
eben
gut
im,
beurteilen.
genau, und es passieren halt diese unvorhergesehenen Dinge, ne, wie der Corona.
Ja.
Also ich meine, wir haben dieses ganze 2020er Jahre ist ja ein einziges Katastrophenjahr, Jahrzehnt bisher, ne, mit der Pandemie, dann der Ukraine-Krieg, also diese ganzen Kriege, die das, also der jetzt auch einfach Mittel braucht und so weiter, ne? Also die
Ja.
Ampel hat sich am Anfang das Jahrzehnt der Gleichstellung auf die Fahnen geschrieben, aber eben ohne diese Ressourcen dafür können sie das alles überhaupt nicht umsetzen, ja. Und ich bin natürlich auch politisch angefressen, muss ich auch sagen. Gleichzeitig denke ich aber auch, okay, ich meine, ist halt so, ne?
Ja.
So.
Ja. Ja, die Umstände sozusagen anzuerkennen und
Ja.
trotzdem nicht den Mut zu verlieren, ne? Genau, das ist nicht immer leicht. Das Buch heißt ja auch Stärker als Wut und ich glaube, wütend macht trotzdem oder ja, macht nach wie vor eben vieles. Was ist denn sozusagen stärker als Wut oder wir brauchen ja auch die Wut letztendlich als Energie. Also wie können wir das eben ohne zu verzagen, sozusagen diese Wut in einer Kraft aufrechterhalten? Was ist da deine Erfahrung?
Ja, also ich merke, dass das sowieso automatisch bei mir immer wieder kommt. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Lesung mit Christina Klemm, die ja gegen den Hass heißt das Buch zu ihrer Tätigkeit als Anwältin und zu eben Misogynie und Gewalt. Und sie hat eben aus dem Buch vorgelesen und ich bin so sau wütend geworden. Also vor allem auf das Rechtssystem. Also das ist eine Katastrophe und das hat mich so wütend gemacht. So, und das ist total wichtig, immer wieder auch diese Wut zu spüren. Und ich glaube, dann ist es eben wichtig, dass du hast vorhin so schön gesagt, rauszuzoomen, ne? Also dieses Rauszoomen ist immer wichtig und zu sehen, okay, wo sind denn jetzt die Handlungsoptionen? Weil es gibt eigentlich immer Handlungsoptionen. Und was ist meine Haltung dazu, ne? Also eine realistische Haltung einzunehmen, zu sagen, zu wissen sozusagen, dass es alles keine Probleme sind, die sich in den nächsten drei, also dass ich nicht die eine Stellschraube habe, um die zu lösen, aber dass es Stellschrauben gibt. So. Und dann an diesen Stellschrauben zu arbeiten. Und dann, genau, und in dem Wissen, dass man vielleicht das Resultat nie sehen wird. Und dann die Erfolge zu feiern, also die Erfolge, die wir machen, ja, sich die auch zu vergegenwärtigen und die zu zelebrieren und zu sagen, okay, das wurde aber erreicht von mir oder von Gleichgesinnten oder von Vorreiterinnen und sich das auch immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass eben gesellschaftlicher Wandel möglich ist. So, das wäre mein Rezept für den Umgang mit der Wut. Und wenn sie kommt, ich meine, sie ist wirklich, ich finde es wirklich auch immer wieder wichtig, ne? Weil sonst fragt man sich ja auch manchmal so, bringt das jetzt überhaupt was oder warum mache ich das? Und wenn man sich dann nochmal die Missstände vor Augen führt oder sie einem vor Augen geführt werden, dann weiß man wieder, warum man es macht.
Ja, und vielleicht auch wirklich einen Kanal zu finden in Form von politischem Aktivismus oder Austausch auch erstmal, ne, um ja aus der was Konstruktives zu tun, ne? Weil ich glaube, diese Wut oder die Ohnmacht im Alltag, die kennen oder viele Mütter, mit denen ich zu tun habe, ne, dass sie irgendwie an Grenzen stoßen in ihrer Erwerbsarbeit oder auch ja, in den Einrichtungen, in denen sich ihre Kinder bewegen, in der Partnerschaft irgendwie festzustellen, es ist doch schwieriger, als wir dachten und so weiter mit der Gleichberechtigung oder mit der fairen Verteilung der Care-Arbeit und so weiter. Da finde ich auch, dass dieses Wissen über die Geschichte Und sozusagen, was ist im großen Ganzen, das hat sich bewegt oder auch, ja, wenn wir, meistens kennen wir ja unsere Großmütter, also irgendwie so ein bisschen seitdem, ne, wenn wir, das können wir ja so ein bisschen anfassen, da haben wir vielleicht Erfahrungsberichte, das fand ich immer schon total spannend, irgendwie zu hören, ne, was war deren Lebensqualität, was war die Realität, so, ne, unserer Mütter, wofür haben die sich eingesetzt und so weiter. Also dieses auch zu sehen, das ist dann wieder das Rauszoomen, ne, was ist schon passiert, wenn ich hier so im Klein-Klein mich verliere in irgendwie so einer alltäglichen Ungerechtigkeit. Damit kann man sich ja auch so ein bisschen mit dem großen Ganzen mehr verbinden und eben sagen, ja, ich mache das hier nicht nur, jeder kleine Alltagskampf, sag ich mal, ist eben auch nicht nur meiner, sondern irgendwie tue ich den ja auch oder gehe ich den für alle anderen, ne? Wenn ich, keine Ahnung, irgendwo was verhandle im Erwerbskontext oder mich auf ja eine bestimmte Stelle bewerbe oder als Alleinerziehende mal zeige, was also genau irgendwo zum Beispiel in einem Gespräch bestimmt meine Lebensrealität mal erwähne und mal darauf aufmerksam mache oder so. Also das sind ja alles, da setze ich mich ja nie nur für mich ein, sondern eigentlich immer für alle. Das finde ich auch eine wichtige Frage, ne? Wie können wir uns sozusagen mit allen anderen verbinden, die sozusagen da den Weg gemeinsam gehen? Was hast du dafür persönlich, also mich würde einfach nur interessieren, wie hast du dich immer wieder wahrscheinlich in verschiedenen Kontexten da sozusagen engagiert, ja eben nicht nur beruflich, sondern wo hast du auch gemerkt, oder was sind da so deine Erfahrungen, wo du gemerkt hast, ah, hier kann ich auch was bewegen?
Ja, also ich glaube, dass im Grunde genommen in jede Person in jedem Zusammenhang was bewegen kann, wenn sie sich traut. Trauen sich ja auch nicht alle, ist ja
Ja.
auch in Ordnung, ja. Aber ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, wo ich denken würde, okay, das war so eine Art feministische Aktion, als ich mal bei einer Veranstaltungstechnikfirma gearbeitet habe, nach dem Studium direkt, da wusste ich nicht so richtig, wo ich beruflich hin wollte und habe da ein Büro gemacht. Und da ist mir aufgefallen, sind ja alles Männer, die Technik machen. ich bin die Frau, also nicht die Einzige. Es gab tatsächlich auch wenige Technikerinnen. Und dann habe ich gesagt, wollen wir nicht eine Quote einführen für Auszubildende? Es gab immer zwei Auszubildende und ich habe gesagt, okay, wir nehmen jetzt ein Mädchen und einen Jungen, oft 16 erst, wenn die anfangen. Genau. Das war zum Beispiel eine feministische Tat von mir, die ich getan habe, lange bevor ich mich als Feministin bezeichnet habe, haben wir dann auch so gemacht. Und es hat super funktioniert. Also wir hatten ganz
Cool.
tolle Auszubildende. Und es gab halt Vorurteile, ne? Die können nichts tragen oder so. Und es war tatsächlich auch interessanterweise so, dass die keine Vorerfahrung hatten, ne? Während die Jungs dann oft so schon mal die Mikrofonierung in der Schulaula gemacht hatten oder sowas. Genau, und ich glaube, solche Dinge, die kann man immer machen, ne? Wenn es darum geht, weiß ich nicht, wenn man irgendwo arbeitet und man bucht Leute, TrainerInnen oder stellt Podien zusammen oder wenn man, also überall da, wo man gestalten kann. Oder genau, die Frage, wie werden Aufgaben verteilt? Oder also ich glaube, man kann überall in fast jeder Position fällt, wenn einem irgendwas auffällt, das auch ansprechen und überlegen, wie könnte man das anders machen? So? Oder eben, wenn man Sexismus wahrnimmt in seinem Umfeld, dass man das anspricht. Ich mache das immer total nett. Ich bin auch total froh, wenn mich Leute ansprechen, wenn ich irgendwas, also ne, dass man allgemein so eine Kultur hat im Freundeskreis auch zu sagen, so wenn XY irgendwas Istisches sagt, dann ist es voll okay, wenn man sagt, sorry, das war jetzt irgendwie uncool. Ohne, ne, also so, genau, ich glaube, solche Dinge kann man immer im Alltag machen. Ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht.
Ja, das finde ich auch nochmal wichtig zu sehen, gerade weil du hast gesagt, man braucht Mut. Ja, man braucht Mut. Es ist, glaube ich, auch wahrscheinlich gut, auch dazu mal andere zu fragen, wie macht ihr das so mit euren Mikrofeminismus-Hacks im Alltag? Aber wenn man die, also da muss es am Ende wahrscheinlich wirklich ausprobieren, um zu merken, dass das eben auch empowert, ne? Wenn man eben das, was man beobachtet, nicht schweigend hinnimmt, sondern anspricht und dass das ja auch, also wie groß das eigentlich schon ist, dass das ganz viel ist. Ne, sozusagen so ein bisschen die eine andere Perspektive reinzugeben und nicht zu denken, ich kann ja gar nichts tun. Ich glaube, das ist auch wirklich wichtig zu gucken, wo sind sozusagen, ne, die persönlichen Handlungsfelder im Alltag, um ja, um damit umzugehen und zu sehen,
Ja, und vor allem,
hast du das Gefühl?
wenn man jemanden kennt oder gut kennt, finde ich, das ist oft sogar einfacher, ne? Also so. Guck mal, mir ist das und das aufgefallen. Ich finde das so und so oder so, ne?
Ja, und meistens passiert das ja auch eben gar nicht aus irgendwie böser
Ja.
Absicht oder ich weiß, erinnere mich auch an eine Kita-Diskussion, wo wir auch einfach mal was angeregt haben zu Rollenzuschreibung, wie einfach da war immer so ein geflügeltes Wort, das wurde auch immer sehr betont, hier die Mädchen und hier die Jungen und du
Ja.
hast hier was getrennt und wenn man das einfach mal thematisiert und in Frage stellt, einfach sagt, das habe ich beobachtet, irgendwie fühlt sich das für mich nicht stimmig an, aus
Ne.
so den und den Gründen, dann ist das oft ja auch einfach nur eine Anregung, für die darüber nachzudenken. Und es macht jetzt auch nicht unbedingt den riesen Streit und man ist nicht mehr Teil der
Genau.
Gemeinschaft, sondern alle sind auch irgendwie ganz froh, dass mal was in Frage gestellt wird und sind ja auch angeregt dadurch.
Ja, und
Also
ich
das
habe
sind
auch
ja, wie
mal
gesagt,
Artikel
diese
mitgebracht. Ich hatte
kleinen
mal
Dingen.
so ein progressives Magazin für Erzieherinnen irgendwie zugeschickt bekommen. Da habe ich es einfach mal der Kita gegeben.
Ja,
So,
sowas.
ne? Also Sachen,
Oder
ja.
mir fällt auch noch ein, in unserer Schule ist auch so Thema, bei diesen Faschingsfesten, keine Waffen und keine Kostüme, die andere erschrecken. Das ist schon mal gut. Aber das Thema kulturelle Aneignung zum Beispiel ist da auch noch nicht so richtig angekommen.
Ja, klar.
Das ist jetzt auch was, da habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr schreibe ich eine E-Mail. Also
Ja.
dieses, dass man halt, ne, so, da man beobachtet es ja vielleicht auch mal ein Jahr lang und dann denkt man sich, kann man zumindest mal anstoßen.
Ja.
Also ja, das finde ich auch, ja, ist, glaube ich, ein wichtiges Thema zu gucken, was können wir so im Alltag tun. Was ich auch noch, ich habe neulich ich glaube, bei Patricia Camarata in ihrem neuen Buch eine Zahl gelesen, dass nur 14% der Deutschen sich als Feministin bezeichnen würden. Und da habe ich dann auch so ein bisschen gedacht, ja, okay, erschreckt mich das jetzt oder finde ich eigentlich total vorhersehbar? Ich bin mir gar nicht so richtig sicher, ob ich das jetzt viel oder wenig finde. Du hast ja auch geschrieben, du wünschst dir eigentlich, dass Feministin sein sowas wird wie Demokratin sein. Also dass es einfach noch gesellschaftlich sozusagen normaler ist, sich dem auch das, ja, sich dem zuzuschreiben. Trotzdem ist ja immer interessant, dass diese Bezeichnung so viel Widerstand auslöst. Also, ne, wenn man das nicht sein will, dann kann man ja auch irgendwie gar nichts, also dann ist ja das, was wir eben besprochen haben, dann kann ich da ja auch wenig verändern eigentlich. Warum werden diese feministischen Anliegen immer noch so missverstanden, frage ich mich.
Naja, also es ist
Warum will
eine
man das nicht sein?
antifeministische Strategie, Feminismus zu verunglimpfen, ne? Also das mittlerweile, oder haben wir ja zum Beispiel auch dieses Thema, also ist das ja noch ein bisschen, momentan ist die Debatte nicht so stark, aber wir hatten mal diese Debatte, dass sozusagen Frauengleichstellung ist total in Ordnung und gesellschaftlich erwünscht, aber dieses Gender, ne, die Gender, die wollen irgendwie uns unsere Geschlechterrollen wegnehmen oder die wollen Frauen und Männer wegnehmen oder was auch immer. So, und also dieser Anti-Genderismus, muss man dann sagen, wird dann so dagegen in Stellung gebracht, also als ob es quasi so einen richtigen und also einen konservativen und einen eben Feminismus gäbe und so weiter. Und genau, und ich meine, das ist halt eine antifeministische Strategie, die es auch schon immer gab, also auch in der, also dass Feministin irgendwie eine hässliche, ungevögelte, unzufriedene Menschen sind. Und ich glaube, dass das leider Gottes auch eben so ein wenig von Erfolg gekrönt ist oder war, ne, dieses ja, dieses Klischee. Ich finde, ich habe für dieses Buch alte Fernsehaufnahmen von Alice Schwarzer mir wieder angeschaut aus den 80ern. Und es ist wirklich erstaunlich, wie unglaublich viel sie lacht und wie gut gelaunt sie die ganze Zeit ist. Und es ist wirklich absurd, wie diese Hexenzuschreibung sozusagen da funktioniert, ne? Also dieses, ja, ich weiß es nicht. Also es ist einfach sehr stark. Und es ist quasi, glaube ich, dieser Wunsch, ne, wenn ich mich mit dem Patriarchat, sage ich jetzt mal, mit dem Patriarchat, gibt es ja jetzt so auch nicht mehr, verknüpfe, verbinde, dann bringt mir das irgendwas. Dann kriege ich was von der, weißt du, dann profitiere ich auch von diesen Strukturen vielleicht auch, ne? Was ja auch nicht, ja, ich glaube, heutzutage funktioniert das nicht mehr so gut. Aber.
Naja, klar,
Denke ich
sozusagen
lange
die
auch
Machtstrukturen.
eine Strategie, die wichtig war.
Ja. Also sozusagen so ein bisschen so die zwei Seiten der Medaille, irgendwo was progressives Neues fordern und gleichzeitig von den alten Machtstrukturen profitieren
Ja.
wollen und sich doch nicht, also auch nicht alleine dastehen wollen vielleicht auch, ne? Oder nicht
Ja.
diejenigen sein, die ja, die Utopien, das fand ich auch nochmal interessant. Also dieses, man braucht Utopien. Man muss im Grunde an etwas glauben, was, wo andere sagen, ja, träum weiter, Mädchen, könnte man fast
Ja.
sagen, ne? Also auch noch so dieses Belächeln, so abwerten. Ja, was macht dir da Mut? Also sozusagen dieses, wenn du da nach vorne blickst, oder vielleicht auch im Rückblick. Ich finde ja deswegen, ich habe auch mal so gedacht, es ist eben stärkend, auch die Wissen zu haben über Geschichte. Ne? Das stärkt ja irgendwie auch. Aber gleichzeitig, und es ermöglicht einem vielleicht was, ermöglicht einem das, die Utopien sozusagen viel realistischer zu halten? Ist das so? Hat es deinen Blick verändert, die Geschichte dir noch genauer anzugucken?
Ich weiß es nicht. Also mein Gefühl ist eigentlich tatsächlich eher, dass, also Feminismus ist eben sehr stark mit Demokratie verknüpft, ne? Also das sozusagen, solange wir ein demokratisches System haben, deswegen ist es auch, also es ist essentiell und die quasi, ja, also dieser Wert der Gleichheit der Menschen, der damit verknüpft ist, ja, der ist sozusagen quasi die Essenz des Feminismus. Und alle anderen, ich sag mal, emanzipatorischen Bewegungen für Social Justice Bewegung. Und innerhalb dessen, also bin ich da tatsächlich eher Realistin. Also, dass ich sage, ja, wir brauchen quasi Utopien, wie Gesellschaft aussehen kann. Aber wir brauchen sie, damit sie unser reales politisches Handeln anleiten können, ne? Also, und das macht es eben tatsächlich so schwer bei so großen Brocken wie diesem Care-Thema, wo wir eigentlich, glaube ich, tatsächlich sowas wie eine Revolution bräuchten. Aber die ist eben in unserem System so nicht angelegt, ja, weil alles miteinander verknüpft ist. Die Art, wie, also, ne, da müsste man den Kapitalismus eben tatsächlich abschaffen, und das sehe ich jetzt nicht so passieren. Auf jeden Fall nicht, also nicht mit friedlichen Mitteln. Und eben, und was kommt dann und so weiter, da bin ich dann auch ein bisschen zu ängstlich. Aber ich bin dann eher so der Typ soziale Marktwirtschaft und Reformen und langsam so. So, aber wir brauchen natürlich diese Ideen, ne? Diese Ideen, wie kann man es anders machen, wie könnte ein ökonomisches Modell wirklich anders aussehen, um dann ja zu versuchen, unser System dahingegen zu verändern. So. Ja.
Ja, und ein bisschen denke ich jetzt auch gerade, das ist ja das, was wir dann zumindest auf Familienebene oder Paarebene ja auch irgendwie versuchen, ne? Erst eine Utopie sozusagen umzusetzen, für Gleichheit zu sorgen, zu gleichen Macht und Verantwortung und ja, Zugängen sozusagen zu Erwerbsarbeit und Care-Arbeit. Wenn wir es im 50-50-Modell denken, dann versuchen wir da ja auch was zu leben, was es eben gesamtgesellschaftlich so noch nicht so umzusetzen ist.
Ja.
Aber je mehr Menschen das tun, das ist
Ja.
zumindest meine Hoffnung auch, und dass der Wunsch da ist, also den Wunsch können wir ja statistisch schon mal sehr gut ablesen. Die
Ja.
Umsetzung ist noch nicht so weit verbreitet, aber die steigt ja trotzdem, zumindest
Genau.
noch. Mal sehen, wo da die Grenze ist. Ne, dass das ja auch was bewegen wird. Davon, ja, würde ich schon ausgehen. Ich finde es schon interessant, dass auch gerade aus Elternsicht, dass er eigentlich da eine Generation für die Prägung schon sehr, sehr viel tut, ne,
Das
was wir
stimmt.
unseren Kindern vorleben. Also das ist ja auch eigentlich eine politische Macht sozusagen, die wir da an der Stelle haben. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, und dieses Buch, das ich auf jeden Fall sehr
Ja.
empfehlen kann, zu lesen, und sich da ja auch in dieser jüngeren Geschichte des Feminismus, insbesondere in Deutschland, ja, aber auch einfach zu bilden und darüber auch nochmal sozusagen sich Kraft zu holen. Ja, zumindest hat
Danke.
es bei mir das bewirkt, und dafür sage ich vielen, vielen Dank.
Es freut mich sehr. Und ja, ich danke dir nochmal herzlich für die Einladung.
Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie mit anderen Eltern teilst und wenn du den Podcast bewertest, wo auch immer du ihn hörst, und damit unterstützt, sodass auch mehr Menschen ihn finden können. Ich freue mich auch immer, von dir zu hören. Schreib mir gern deine Themenwünsche oder dein Feedback an hallo@hannadrexler.de. Und du kannst dich in den Shownotes auch für meinen Newsletter eintragen. Da versende ich jede Woche Impulse rund um gleichberechtigte und feministische Elternschaft. Du findest da auch den Link zu all meinen Angeboten. Und einem, was mir gerade besonders wichtig ist, im Juni öffnet nämlich die Feminist Motherhood Community. Das ist ein Netzwerk- und Austauschangebot für Mütter, die sich für feministische Themen interessieren. Und die eröffnet im Juni zu meinem Geburtstag. Und es gibt dann 10 Tage lang die Möglichkeit, oder es gibt dann immer die Möglichkeit, dazu zu kommen. Aber in den ersten 10 Tagen bekommst du noch kannst du kostenlos bei einem Workshop dabei sein, der dann am 29. Juni stattfindet. Genau, wenn das interessant ist, trag dich für die Warteliste ein. Wenn du diesen Podcast gerne hörst, dann wird es vermutlich für dich interessant sein, weil im Grunde werden da die Themen des Podcasts noch etwas vertieft und du hast dir eben die Möglichkeit, dich zu diesen Themen auszutauschen. Ich wünsche dir 2 wunderbare Wochen, bis zur neuen Folge und sende dir viele liebe Grüße.